Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Rund 50% des deutschen Energieverbrauchs gehen dafür drauf, Wärme oder Kälte zu erzeugen. Also fürs Beheizen von Wohnungen, das Befeuern industrieller Produktionsanlagen und das Kühlen von Gebäuden und Lebensmitteln zum Beispiel. Um die Energiewende zu erleichtern, wäre es natürlich klasse, wenn wir Wege finden würden, Wärme und Kälte künftig viel effizienter und nachhaltiger zu erzeugen. Ein vielversprechender Ansatz dafür sind neuartige Wärmepumpen und Kühlschränke, deren Herzstück nicht Kompressoren und Kältemittel sind, sondern Festkörper mit ganz speziellen Eigenschaften, sogenannte elastokalorische Materialien. An der Universität des Saarlandes in Saarbrücken findet gerade eine Konferenz zu diesem Thema statt. Einer der Organisatoren ist Professor Paul Motzki vom Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik. Ich habe ihn heute Vormittag als erstes gefragt, was verbirgt sich hinter diesem Begriff Elastokalorik?
Elastokalorik ist ein Effekt, den die meisten wahrscheinlich in ihrem Alltag schon mal kennengelernt haben. Und zwar beschreibt das einfach den Effekt, wenn ich ein Material belaste, zum Beispiel dran ziehe oder drauf drücke, wird das Material warm. Und das kennt man vielleicht, wenn man einen Luftballon schnell aufbläst oder schnell dran zieht, dann wird dieses Gummi auch warm. Und das ist schon genau dieser Effekt, der sich hinter diesem Begriff Elastokalorik verbirgt.
Wobei es bei dem, wofür Sie sich interessieren, weniger um jetzt so Materialien geht, aus denen Luftballons gemacht sind, sondern um Formgedächtnislegierung, wenn ich es recht verstanden habe. Wie hängt das zusammen?
Genau, also diese sogenannten Formgedächtnislegierungen haben einfach in den letzten Jahren das größte Potenzial in diesem Feld gezeigt. Sprich, die zeigen diesen stärksten Effekt. Ich ziehe zum Beispiel einen Draht aus Nickel-Titan, das ist eine solche Legierung, und dann wird der sehr warm, also bis zu 20 Grad wärmer. Und das ist ein Effekt, den wir dann in diesen Legierungen am stärksten sehen im Vergleich jetzt zu Gummi.
Und wie kann man jetzt, wenn man von solchen Effekten weiß und Materialien entwickelt, wo diese Effekte besonders stark sind, wie kann man das nutzen, um die Heiz- und Kühltechnik nach vorne zu bringen künftig?
Genau, also man kann sich jetzt überlegen, wie kann ich jetzt einen Prozess auf diesem Effekt aufbauen? Das ist im Prinzip die Forschungsarbeit, die wir in den letzten 10 bis 15 Jahren vorangetrieben haben. Ganz einfach gesprochen, ich ziehe an dem Material, es wird warm, ich gebe die Wärme ab, dort wo es warm werden soll, dann ist das Material wieder auf Raumtemperatur, dann entlaste ich es wieder, lasse es sozusagen los und dann wird es kalt. Genau der gleiche Effekt nach unten, also bis zu 20 Grad Temperatur niedriger. Und diese Kälte sozusagen gebe ich auf der anderen Seite wieder ab. Und dann haben wir ein System wie einen Kühlschrank, der innen kühl wird und hinten dran warm. Eine Seite wird warm und die andere kalt. Und das ist im Prinzip, was dahinter steckt.
Also die Idee ist, so einen zyklischen Prozess aufzusetzen, wie beim Kühlschrank, nur dass es wird kein Gas komprimiert oder kein Kältemittel wie im klassischen Kühlschrank, sondern ein Festkörper aus diesen speziellen Materialkombinationen.
Genau. Und da sind wir auch schon bei den ersten Vorteilen dieser Technologie.
Das wäre, dass man ohne Kältemittel auskommt, die ja auch klimatechnisch bei Klimaanlagen durchaus ein ernstes Problem sind.
Genau. Also im Prinzip, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen zu den Stand der Techniksystemen, die entweder kühlen. Kühlen ist einfacher, weil das kennt man schon länger. Das ist die sogenannte Dampfkompression. Man hat ein Kältemittel, das wird komprimiert und entlastet und dabei wird dann eine warme und eine kalte Seite geschaffen. Und das ist eigentlich auch die einzig weit verbreitete, egal ob das Klimaanlagen sind im Haus oder Kühlschränke, überall wo gekühlt wird, kommt diese Dampfkompression zum Tragen. Und das Problem mit diesen Kältemitteln, die wir dazu brauchen, die sind sehr klimaschädlich. Und die werden jetzt reihenweise in den nächsten Jahren, Jahrzehnten verboten werden aufgrund dieses Impacts, den sie haben auf die globale Erwärmung. Und die Alternativen sind oftmals hochtoxisch oder CO2, was dann aber wieder technische Probleme mit sich bringt. Und ein großer Vorteil dieser Elastokalorik ist, wir brauchen keine Kältemittel mehr. Das ist der Festkörper, das ist in diesem Fall zum Beispiel das Nickel-Titan, was belastet wird. Der zweite große Vorteil ist Energieeffizienz. Wir sehen das Potenzial in den Materialien und auch schon auf Systemlevel, also auch in den ersten Systemen, dass gekühlt oder geheizt werden kann mit viel weniger Energieverbrauch.
Können Sie das mal konkretisieren? Also ich habe gelesen von ersten Demonstratoren, die so vor einigen Jahren ja schon vorgestellt wurden, dass man zum Beispiel die Energieeffizienz von Wärmepumpen um 20 bis 30% steigern könnte. Das wäre ja eine Menge.
Genau, jetzt haben wir den Sprung zu der Wärmepumpe gemacht. Ist ja ein heißes Thema im wahrsten Sinne des Wortes, zurzeit vor allem hier in Deutschland. Die Wärmepumpe ist im Prinzip eine Klimaanlage, nur umgedreht. Das haben die meisten mittlerweile ja auch verstanden und ist auch für die Elastokalorik die gleiche Technologie. Fangen wir an bei den Materialien. Im Material sehen wir sehr hohe Effizienzen. Man spricht ja immer von dem COP. Und auf Materiallevel sehen wir Möglichkeiten, bis zu 10, 15 Mal besser zu werden als heutige Wärmepumpen oder Klimasysteme. Und auch erste Systemdemonstratoren auf Forschungsseite reichen schon, ja, Sie haben gesagt, 20-30%, auch schon mehr als doppelt so gute Effizienzwerte. Sprich, man braucht nur halb so viel Strom, um den gleichen Effekt zum Kühlen oder zum Heizen zu erzeugen.
Gibt es eine Kehrseite? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, da wird ja ein Material zyklisch, also vielfach pro Sekunde, für so einen Kreislauf einem physikalischen Stress ausgesetzt. Es wird gepresst oder gedehnt, um diese Hitze bzw. Kälte zu erzeugen. Wie sieht es mit der Lebensdauer aus? Ist das ein Problem?
Problem ist es nicht. Wie mit jedem Material ist es aber ein wichtiges Thema. Also Sie haben es genau richtig beschrieben. Diese Materialien werden ermüden. Das hängt davon ab, wie stark man sie beansprucht. Und das ist auch noch ein Hauptpunkt der derzeit stattfindenden Forschung auf Materialseite. Und für Produkte könnte man das vielleicht als Problem bezeichnen, weil man eventuell umdenken muss. Vielleicht müssen öfters Wartungszyklen stattfinden. Beim Kühlschrank ist man es gewohnt, dass da nie jemand rangeht in der Zeit, wo man das in der Küche, das Gerät stehen hat. Aber ob man die Heizung oder die Wärmepumpe im Keller hat, auch dort finden Wartungen statt. Und da müssen auch mal Kältemittel nachgefüllt werden. Und diese Wartungszyklen, die wird man in vielen Anwendungen nicht umgehen können mit dieser Technologie, aber wird nicht als Problem generell gesehen.
Das heißt, da hätte man vielleicht Verschleißteile, also eben so eine Formgedächtnislegierungsstück oder Stab in so einem zyklischen Kälte- oder Wärmeerzeuger, den man regelmäßig austauschen müsste. Wo steht denn die Technologie aktuell? Demonstratoren gibt es schon seit einigen Jahren. Wie weit sind wir denn von wirklich konkreten kommerziellen Produkten entfernt?
Das muss man dann sehr spezifisch über spezielle Anwendungen reden. Und es gibt Anwendungsfälle, die sind von den Anforderungen nicht so hoch. Und dort sehe ich schon das Potenzial, dass in den nächsten Jahren, reden wir mal von 3 bis 5 Jahren, dort erste Produkte am Markt entstehen können. Zurzeit ist alles, sage ich mal, auf Forschungslevel, aber hat sich schon seit einigen Jahren bewegt von der Grundlagenforschung in die sehr anwendungsorientierte Forschung. Sprich, derzeit finden sehr viele Projekte weltweit statt mit Firmen, wo spezifische Applikationen entwickelt werden auf Basis dieser Technologie.
Elastokalorische Materialien und Systeme könnten das Heizen und Kühlen künftig effizienter und nachhaltiger machen, sagt Paul Motzki, Professor für smarte Materialsysteme und innovative Produktion an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.